ARD.
So geht es auch vielen in meiner Generation. Die wollen Sicherheit, die wollen gut bezahlten Job, ein auskömmliches Leben. Aber fragen sich gerade, wie soll das jemals finanziert werden, wenn man sich gerade die Häuserpreise anguckt. Das ist ja für die meisten gar nicht mehr realistisch. Mhm. Aber ich denke nicht, dass es Faulheit ist, sondern eher ein Hinterfragen und dann so dieses klassische Work smarter, not harder. Also besser arbeiten und dafür effizienter.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Ich schicke mal vorweg, ich finde einfach komplexe Themen erfordern ein wenig Tiefe, erfordern ein wenig Reflexion und erfordern auch ein wenig Zeit. Und das finde ich so schön, Petra, dass wir die haben hier in einem Podcast. Ich finde, Podcast ist ein tolles Medium, weil man mal Zeit hat und es ist nicht alles rutz, 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 schnell, schnell.
Arne, du sprichst mir aus der Seele, obwohl wir ja gar nicht immer einer Meinung sind. Aber in diesem Falle absolut. Es ist ein großartiges Format, vor allem, wenn man dann auch noch Besuch hat.
Haben wir, ja. Ich komme gleich auf unseren Besuch zu. Sag noch mal ganz kurz und knapp, was haben wir heute vor, Petra? Wie würdest du das kurz umfassen?
Wir reden über Generationen und die Frage, was Medien daraus machen und ob wir wirklich in so Generationenkonflikten stecken, wie es bisweilen der Fall zu sein scheint. Genau, wenn die Gen Zs gegen die Gen Ys, gegen die Boomer gegeneinander gestellt werden. Es gibt offensichtlich eine große Sehnsucht danach, große Gruppen auszumachen, die dann gegeneinander gestellt werden.
Aber also wir gehen aus im Zentrum von der aktuellen jungen Generation oder Generation Z oder Gen Z, die Jugend, die jungen Leute von der Seite. Linie aus betrachtet, finde ich, dass lang nicht über eine Generation so hart geurteilt wurde. Die sind zu faul oder seien zu faul, zu weich, forderten zu viel, zu wenig leistungsbereit, zu sehr auf Work-Life-Balance fokussiert. Und man fragt sich, was ist denn los mit denen? Das wollen wir heute klären. Also erstmal nicht nur hallo Petra, in der Tat, du hast es gesagt, wir haben einen Gast, sondern auch hallo Greta Garlichs. Schönen guten Tag, schön, dass du heute bei uns dabei bist.
Freut mich, dass ich eingeladen wurde.
Uns umso mehr, weil wir jetzt mal jemanden haben. Wir wollen nicht nur über die Generation Z reden, sondern auch mit der Generation Z. Du bist 27 Jahre alt, bist ein Kind der Gen Z. Ich komme auch gleich mal noch zur Einteilung, wer zu welcher Generation eigentlich gehört. Und du bist, muss man auch dazu einmal erwähnen, Vorsitzende des Niedersächsischen Landesverbandes der Grünen. Das ist aber nicht der Hauptgrund, weshalb wir dich eingeladen haben. Der Hauptgrund ist eigentlich der, dass du aus unserer Sicht, so hofften wir, als Stimme für diese ganze Generation taugst. Also glaubst du, du kennst, oder ist das zu hoch? Ist das zu viel
jetzt? Ich würde mir nicht anmaßen wollen, für die ganze Generation zu sprechen. Vor allem, wenn ich mir anschaue, wie beispielsweise mein jüngerer Bruder, der jetzt 6 Jahre jünger ist als ich, lebt und was er für Werte lebt, dann sind da schon sehr, sehr große Unterschiede. Aber ich will es zumindest versuchen.
Aber du bist spät politisiert worden, eigentlich vorher aber schon überall mit Augen und Ohren und Antennen drin gewesen. Beschreib mal so, wer du bist, was du machst.
In a nutshell. Ja, ich glaube, politisiert worden, genau wie du sagst, sehr, sehr spät, aber einmal dieses Gerechtigkeitsgefühl. Und vielleicht ist das schon mal ein erster Aufhänger. Ich hatte schon sehr, sehr früh dieses Gerechtigkeitsempfinden und war auch immer sehr aufsässig schon, wenn ich das Gefühl hatte, irgendwas ist gerade ungerecht. Und das ging dann immer so weiter. Es hat sich sehr durch mein Leben gezogen. Dann mit 20 habe ich mich plötzlich in eine Frau verliebt und gemerkt, ist ja doch ein bisschen anders. Und merke plötzlich, okay, ich werde plötzlich anders behandelt. Es sind Dinge jetzt plötzlich anders in meinem Leben. Das hat sich schon sehr ungerecht angefühlt und sehr falsch. Und dann in der Weihnacht von Trump damals erinnere ich mich noch, wie ich dann nachts die Herrenhäuser Gärten hoch und runter gelaufen bin da bei der Allee, weil ich einfach nicht schlafen konnte. Weil ich gedacht habe, wie kann das sein? Wie kann so etwas passieren? Mhm. Wie kann es so weit kommen? Und da habe ich dann entschieden, so, ich muss jetzt irgendwie was Politisches machen, ich muss mich irgendwo engagieren, habe überlegt, wie und wo. Ich war vorher auch dabei, zum Beispiel queere Aufklärung an Schulen zu machen oder mich in der Kultur zu engagieren. Und dann habe ich für mich entschieden, vielleicht kann ich am meisten bewegen in der Partei. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht.
Ja, aber ich würde schon auf jeden Fall sagen, im Vergleich zu Petra und mir, du bist in dieser, nicht nur geboren, sondern hast, du kriegst da eine Menge mit, was da passiert und beobachtest das auch, weil dich das einfach interessiert und deshalb bist du heute für uns echt ein super Gast. Denn die Sache ist ja, Petra, ich hatte es eben einmal reingeworfen, was haben die denn alle gerade mit dieser Generation? Sag nochmal deinen Grundgedanken heute, mit dem du heute hier reingehst. Das hat mich eben schon überrascht im Vorgespräch.
Ich habe ja mit dieser Generation viel zu tun, weil ich mit jungen Pastoren und Pastorinnen zu tun habe, mit Sozialarbeiterinnen, mit Kirchenmusikerinnen aus dieser Generation und frage mich, ob da nicht künstlich ein Generationenstreit evoziert wird, übrigens vor allem auch medial getriggert, weil man so lange keinen ordentlichen Generationenkonflikt mehr hatte. In Wahrheit ist es ja so, dass, so erlebe ich das jedenfalls auch aus den Erzählungen vieler mit 20-Jähriger, dass sie sich gut mit ihren Eltern verstehen, auch wenn sie sich nicht in allem einig sind, dass man gelernt hat, miteinander zu diskutieren, dass man auch auf Augenhöhe aufgewachsen ist, sehr liebevoll in die Welt geschickt wurde. Es wurde vielen immer gesagt, mach was du willst, Hauptsache du bist glücklich. Also es ist ja eine Generation, die sich gar nicht mehr direkt gegen ihre Eltern auflehnen musste, wie das vielleicht bei vielen in meiner Generation noch nötig war. Und deswegen ärgert mich mittlerweile dieser künstlich erzeugte Konflikt. Natürlich gibt es unterschiedliche Zugänge zur Welt. Ich würde aber behaupten, als ich 25 war, hatte ich auch einen starrsinnigen Gerechtigkeitsgeist, den man dann so hat, wenn man sich in der Schule politisch engagiert, und habe auch als Vertreterin der sogenannten Boomer-Generation, muss man ja sagen, obwohl Frauen gehören ja auch nicht dazu, denn das bezieht sich ja auf Männer, die Nacht nach der Trump-Wahl spazierend verbracht, weil ich nicht schlafen konnte. Das würde uns also seltsamerweise jetzt verbinden. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass ihr Dinge schon anders erlebt, als ich das erlebt habe. Für mich war zum Beispiel der Fall der Mauer wirklich ein Schlüsselmoment und historisches Datum. 9/11 war ein Schlüsselmoment und da wart ihr in Teilen eben noch gar nicht auf der Welt. Und du hast das für dich vermutlich auch so beschrieben.
Ja, da kommen wir noch heute hin. Ich hab auch eine andere Wahrnehmung schon als ihr. Warte mal, ich bin 43, du bist 27, 16 Jahre. Ich finde, das werden wir heute noch, da kommen wir hin. Das ist irre, wie unterschiedlich sich das schon anfühlt. Oder wir gucken mal, ob wir auch vielleicht noch mehr gemeinsame Nenner haben. Aber kurz noch mal zur Übersicht. Also Babyboomer, über die ja auch viel geschimpft wird. Ne?
Genau.
Jahrgänge 46 bis 64. Sie können sich ja jetzt mal beim Zuhören einordnen, wo sie zugehören. Dann haben wir die Generation X, das bist du, Petra, ja, die zwischen 65 und 79 Geborenen. Ja. Dann Generation Y, Generation Y, das wäre ich, zwischen 80 und 95 geboren. Und du, Greta, bist du, okay? Ja, ja, wollen wir uns auf du? Okay.
Ich habe auch schon damit angefangen.
Genau.
XYZ, das ist doch toll, oder?
Ja, wir sind halt wirklich drei Generationen hier, XYZ, aber genau, Z, 95 geboren bis 2009 und da fällst du rein, Greta. Genau. Ich hatte eben gerade diese ganzen klischeehaften Überschriften, zu faul, Work-Life-Balance, all das. Wie ist das, all diese Überschriften über sich zu lesen?
Ich kann das nicht wirklich nachvollziehen, weil ich würde da wirklich dir sehr, sehr zustimmen, Petra. Die Geschichten, wie die erzählt werden, sind gar nicht so abgeschlossen. Ich würde auch nicht dahin gehen, dass wir sagen, okay, es gibt einzelne Generationen, die sind in sich geschlossen, sondern wenn wir das Ganze mal anders betrachten, wir sind alle Kinder von einer anderen Generation. Und das färbt natürlich auf uns ab, auch unser Empfinden, wie wir die Welt sehen, wie wir groß geworden sind, ob wir behütet, ne, alles wird gut groß geworden sind oder eher mit, ne, es wird, muss hart arbeiten, dann wird es vielleicht besser, ne? Die unterschiedlichen Erzählungen, die da einfach so sind. Mhm. Und ich würde das gar nicht so abgeschlossen betrachten. Ich meine, bei mir ist jetzt ein Sonderfall. Ich komme wirklich aus einem selbstständigen Haushalt und seit ich keine nicht kenne, nur arbeiten. Ich glaube, sonst wäre ich jetzt auch nicht in der Politik. Ich arbeite gerne, ich arbeite viel, weil ich etwas mit Sinn machen möchte. Ich habe zwischendurch bei einer Versicherung gearbeitet. Es hat super viel Spaß gemacht und auch die Sicherheit zu haben, diese Ruhe, dieses am Ende des Tages ist die Arbeit vorbei. So geht es auch vielen in meiner Generation. Die wollen Sicherheit, die wollen einen gut bezahlten Job, ein auskömmliches Leben. Aber fragen sich gerade, wie soll das jemals finanziert werden, wenn man sich gerade die Häuserpreise anguckt. Das ist ja für die meisten gar nicht mehr realistisch. Mhm. Aber ich denke nicht, dass es Faulheit ist, sondern eher ein Hinterfragen und dann so dieses klassische Work smarter, not harder. Also besser arbeiten, dafür effizienter.
Ja, aber du hast gerade gesagt, es ist wie immer eigentlich eine Abfolge von Generationen. Eine Generation folgt auf die nächste. Aber ist es nicht gerade doch eben auch ein bisschen anders? Ich hatte irgendwo gelesen, dass ähnlich wie die 68er, die ja auch viel einstecken mussten, dass da manche auch Parallelen ziehen, dass ihr härter im Wind steht als meine zum Beispiel. Ich hab den Eindruck im Rückblick, meine Generation war so, die war so da, aber keiner hat sich wirklich drum gekümmert. Es hieß in der Tat, oh, mal gucken, ob ihr alle einen Job überhaupt bekommt. Ja. Es war nicht der Fokus drauf und wir wurden so ein bisschen uns selbst überlassen, aber auch nicht groß angeeckt. Es war, als hätten wir gar nicht so richtig stattgefunden, ist so meine Wahrnehmung. Und deshalb finde ich gerade...
Das höre ich auch viel.
Ja, ja, okay. Und ich finde gerade irgendwie, dass mit euch so hart umgegangen wird. Und ich dachte vielleicht, Petra, kann es sein, dass das so ist, weil der Druck auf die Generation so groß ist, weil die so viel leisten müssen, demografischer Wandel, Wohlstand trotzdem halten, Klima retten, Renten finanzieren, noch mehr arbeiten. Also ist das vielleicht der Grund, dass der Fokus deshalb so doll auf die Generation Z gelegt wird?
Also gerade? In meiner Perspektive ist es ein seltsames Paradox. Meine Generation ist ja eine, von uns gab es immer viel zu viele.
Ja.
Und ich merke das auch im Kontext derer, die beruflich in der Kirche arbeiten, die treffen jetzt auf eine Generation, die natürlich auf einen Arbeitsmarkt trifft, der sagt, wow, bitte kommt zu uns. Dass es sowas wie Druck gibt, den man beschreiben kann. Also wie kann eure Generation eigentlich eine Zukunft entwickeln, wenn die Zukunft immer schon in der Vergangenheit lag? Jedenfalls in den Erzählungen, die wir gerade so hören. Und auf der anderen Seite Neid, verschämter Neid darüber, dass ihr in eurer Generation, jetzt meiner Generation gegenüber, viel stärker formulieren könnt, was ihr wollt vom Leben. Während meine Generation den Eindruck hatte, wir finden das eigentlich auch. Wir wollen mehr Zeit, wir wollen unsere Traumberufe, aber es war völlig klar, das ist gar nicht realisierbar. Wir können froh sein, wenn wir irgendwo unterkommen.
Ja. Das heißt Neid, weil sie das können, ja, das formulieren.
Ein kompliziertes Verhältnis, genau. Mhm. Es gibt Neid, weil man sagt, ihr könnt das jetzt, ihr seid wenige, ihr seid sehr selbstbewusst, ihr seid total teamfähig und ihr könnt Nein sagen, weil ihr euch keine Sorgen machen müsst, dass dieses Nein euch angerechnet wird im schlechten Sinne. Und das erlebe ich auch zum Beispiel mit jungen Pastoren und Pastorinnen, dass sie eher mal sagen können, 60 Stunden ist genug. Mhm. Und jetzt habe ich ein freies Wochenende. Während das in meiner Generation schon tendenziell noch so ist, dass Leute, ohne dass sie jetzt wirklich hoch engagiert noch bei der Sache sind, den Eindruck haben, sie müssten dieses und jenes noch tun. Das erzählen Leute ja auch bis in der Verwaltung, dass man es einfach nicht tut, zu gehen, wenn der Chef oder die Chefin noch da ist. Und eure Generation macht das einfach. Und ich kann dieses gemischte Gefühl, die Sorge um eure Generation, wie haltet ihr das aus, auch nach der Pandemie erwachsen zu werden in einer Welt, die immer kleiner und enger und schwieriger wird. Und auf der anderen Seite der Neid, wow, ihr seid weniger, ihr nehmt euch Freiheiten raus, die ich mir immer nur in der Fantasie rausgenommen habe. Ja. Und dieses gemischte Gefühl ist irgendwie explosiv, glaube ich.
Ja, weil ich glaube, das trifft auf viele Leute, die dann noch meinetwegen Boomer, die, sagen wir mal, im Personalvorstand sind. Und dann kommen diese jungen Leute und die können das zum einen nicht, dann ist es eine Provokation wahrscheinlich für die. Ja. Greta, Frage an dich, seid ihr wirklich so selbstbewusst? Seid ihr so frei? Spürt ihr das, dass ihr da freier aufschlagen könnt, als ich, der immer noch so dachte, oh Gott, Hauptsache einen Job kriegen und dann vielen Dank und ich passe mich an.
Ich glaube, das ist persönlich sehr unterschiedlich. Bei mir selber, ich lerne das gerade, dieses mich selbst abzugrenzen, weil ich jetzt mehrfach schon wirklich fast in Burnout geschlittert bin und das wirklich, also Burnout ist ein klassischer, eigentlich nicht meine Generation Begriff, aber das lerne ich gerade wirklich ganz aktiv, sowas auch zu tun. Bei den meisten merke ich, das klappt eigentlich schon ganz gut. Aber bei genau dieser Neiddebatte, ich kann das auch gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite höre ich viele in meiner Generation, hey, wir machen das gerade für alle, weil wir alle davon profitieren können. Auch diejenigen, die gerade im Berufsleben stehen.
Dass so, die Arbeitswelt verbessert, meinst
genau,
du das?
Genau, dass wir jetzt gerade sagen, so, wir haben jetzt gerade dieses, was man irgendwie Marktmacht nennt, wir haben gerade diese Möglichkeit, das zu verändern. Und wenn wir uns dem öffnen, wenn wir uns da nicht gegeneinander stellen, sondern überlegen, wie können wir gemeinsam was verbessern, dass dann wirklich auch alle davon profitieren. Meine Mutter ist jetzt noch, hat sich entschieden, länger zu arbeiten als nach der Rente. Die ist dann Jahrgang 59, die arbeitet noch und die sagt auch, boah, es hat sich so viel verändert jetzt in der Zeit und profitiert aber auch davon, dass man gemeinsam an einem Strang zieht. Und wenn das gewünscht ist, wenn das gewollt ist, dann gerne. Ich glaube, das, was so ein bisschen ein rotes Tuch ist für viele, ist dann jetzt der viel besungene Obstkorb, das dann in den Stellenausschreibungen mal steht, ja, wir haben ja einen Obstkorb und gratis Kaffee, wo man sich denkt, na, das wollen wir aber gar nicht.
Was? Ist ja auch so ein Klischee einer bestimmten Filmwelt, die sich vielleicht noch in ein paar Start-ups widerspiegelt, mit dem Zen-Raum und den Smoothies und der Kaffeemaschine. Aber in Wahrheit geht es ja um die Frage, welchen Blick, also aus meiner Perspektive, welchen Blick habe ich auf die Zukunft, auf mein eigenes Leben, worum geht's eigentlich? Wie wichtig ist ein schnelles Auto und ein Haus? Und gibt es nicht möglicherweise ein viel wertvolleres Gut? Das ist Zeit und Freiheit. Ja. Und deswegen empfinde ich die Anfragen als absolut berechtigt und die Debatten immer sehr produktiv, bis ich dann eine Zeitung aufschlage oder scrolle und dann entdecke, wie zugespitzt diese Debatte geführt wird von beiden Seiten. Und das finde ich deswegen schade, weil ich Generationenkonflikte eigentlich mag, weil da unterschiedliche Perspektiven auf die Welt sich begegnen. Und wenn das gut läuft, kann das ja super produktiv sein.
Du sagst immer, Petra, dass ich die Zahlen mitbringe und genau. Studien und so. Also zu dieser Frage, wie faul oder wie vermessen ist es, nach einer Vier-Tage-Woche zu fragen, wenn irgendwie gerade alle wieder ranklotzen müssen, um die Produktivität zu steigern. Da gibt es eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die sagt in der Tat, also die durchschnittlich wöchentliche Arbeitszeit, die sank zwischen 1991 und 2021 um 2 Stunden. Aber gleichzeitig sind Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen um 25% produktiver als noch 1991 durch mehr Computer, mehr Tempo. Ich merke selber an meinem Job als Journalist, die Technik, die Computer geben uns die Möglichkeit, schneller zu arbeiten. Was machen wir dadurch? Wir hauen auch tagtäglich mehr raus als früher. Also ich spüre es selber, dass da mehr Produktivität ist. Und das fand ich auch bezeichnend, es gibt einen führenden deutschen Generationenforscher, Klaus Hurrellmann, der sagt, dass es so eine, die Generation Z wie so eine Ja-Aber-Generation sei. Also die übernehmen, die wollen auch Verantwortung übernehmen, aber nicht eins zu eins, wie es früher war, sondern anders. Und auch was hierarchische Strukturen betrifft, flachere Hierarchien. Ja. Da muss ich jetzt aber doch mal fragen, weil du ja in einer politischen Partei sozusagen bist. Das ist ja irgendwie Politik ohne Hierarchie. Ist das schwierig? Stößt man sich da manchmal?
Ich glaube, kommt schon drauf an. Also ich bin ja nicht hier, um irgendwie über Parteien, Politik etc. zu reden. Ich finde es einfach, bei uns Grünen ist es schon eine sehr starke Enthierarchisierung, das muss man schon sagen. Dadurch, dass wir sowieso alle per Du sind und alle was weiß ich. Also das ist schon bei uns sowieso sehr stark. Das hat es auch sehr durchlässig gemacht. Und was ich total schön finde zu beobachten, jetzt gerade in genau dieser Entwicklung, das ist ja eigentlich faktisch gesehen Demokratieförderung. Also wenn Menschen Strukturen, Hierarchie hinterfragen und nicht mehr Hierarchie der Hierarchie wollen und sagen, so, ich möchte jetzt Stück für Stück diese Leiter aufsteigen.
Wie ist meine Generation?
Genau, um anderen mal zu sagen, sie zu tun haben, was sie tun sollen, was weiß ich. Und sondern eher sagen, so, wir möchten gerne Führung im Sinne von Coaching, im Sinne davon, dass Leute das Beste aus sich rausholen können, dass wir da immer weitergehen. Mhm. Hat natürlich auch seine Haken, weil Verantwortung übernehmen ist schon wichtig und da weiß ich nicht so richtig, wo der beste Anfasser dafür ist, weil ich glaube, das ist dann eher die Frage. Aber an und für sich, dass Strukturen hinterfragt werden, dass Hierarchien hinterfragt werden und mehr gemeinsam gemacht werden, ist eigentlich ein schönes Zeichen.
Ja. Wobei, da gibt es natürlich historischen Déjà-vu. Das hätte ja die 68er-Generation von sich auch genau behauptet, dass sie genau dieses getan hat und ja auch viel erreicht hat. Das muss man sich auch immer klar machen. Also die Generationen vor uns haben jedenfalls in meiner Institution das Ding wirklich komplett verändert. Also nicht so, dass es keine Hierarchien mehr gäbe, aber auch der Zugang zu den Hierarchien ist ein völlig anderer geworden. Etwa weil Frauen mittlerweile in Führungspositionen sind, weil Leitungsämter auch nicht mehr behandelt werden wie fraglose Autoritäten. Und das habt ihr ja in euren Sendern auch. Das erleben wir ja auch in der Politik. Deswegen würde ich auch an dieser Stelle sagen, interessant wird es ja, wenn man sich fragt, müsste das nicht jede Generation auf ihre Weise tun? Und ihr tut das jetzt. Aber es ist ja nicht so, dass wir noch in der Welt des 19. Jahrhunderts leben und jetzt kommt ihr endlich und hinterfragt ein bestimmtes Arbeitsverständnis. Ihr seid, glaube ich, super viel kritischer gegenüber Institutionen. Ihr müsst also die Inszenierung auch in den sozialen Medien läuft sehr über das Authentische. Da würde ich dann manchmal sagen, damit überlastet ihr euch vielleicht auch. Also immer authentisch sein ist einfach unfassbar anstrengend. Da hilft es manchmal auch zu sagen, ich stehe für eine Institution. Also ne, du stehst für den NDR, ich für die evangelische Kirche mit all den negativen Folgen, die das hat. Und das erlebe ich eher mit euch, dass ich manchmal denke, ihr setzt euch auch wahnsinnig unter Druck, kreativ, engagiert, authentisch und am Immateriellen orientiert zu sein. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele mit 20-Jährige, die viel mehr konsumieren, als ich das in dem Alter je gekonnt hätte.
Ja, und ich würde auch ganz klar sagen, auch bei denen, die ich kenne und aus meiner eigenen Generation, es hat sich sehr, sehr klar gespalten, ehrlicherweise. Aber der Großteil mittlerweile, die wollen einfach nur ihr Haus haben und im Eigentum. Und da zu sagen, okay, das ist mein Ziel und dann eine Familie gründen, ein gutes, sicheres Leben haben. und sich dann teilweise komplett aus dem Politischen rausziehen, weil sie sagen, wir wollen auch nichts zu tun haben. Die andere Hälfte, die sich sehr, sehr stark politisiert hat in dem ganzen Zuge. Mhm.
So, ich glaub, das finde ich interessant, wie du das beschreibst.
Finde ich auch. Ja. Und dann ist es ja auch die Generation, der es gerade am schwersten fällt, was die Finanzierung etc. Ja. betrifft. Und also, dass dieser alte Traum von früher, dieser etwas spießige, noch da ist, aber der so schwierig umzusetzen ist, wie lange nicht. Ja. Diesen Druck muss man ja auch immer mitdenken.
Ich meine, in meinem Freundeskreis haben super viele mittlerweile Schrebergärten. Das ist kein Witz.
So. Naja, das, als aus Berlin kommt, hatten wir das auch schon. Das war halt cool, so einen Garten zu haben. Und es war auch eher, wir nannten das dann Urban Gardening und nicht mehr Schrebergarten, aber es war im Grunde nichts anderes. Also nur ein schickes Etikett dran geklebt und manche ließen dann auch Hanf wachsen und nicht nur Geranien und so. Aber dieses Bedürfnis, das finde ich wichtig, dass du das nochmal genauso sagst. Denn natürlich ist nichts komplizierter im Moment, als Eigentum zu erwerben, auch angesichts der Inflation. Und dass es diese Sehnsucht nach Sicherheit gibt. Weil man manchmal so unterstellt, das sei eine Generation, die im Grunde nur noch immateriell leben würde und nur noch in Tiny Houses. Und das stimmt ja einfach überhaupt nicht. Die jungen Leute, die ich treffe, wollen gerne eine Familie haben. Die wollen anerkannt werden in ihren Lebensformen und auch in der Pluralität der Lebensformen. Und es ist natürlich die erste Generation, muss man auch sagen, die hochdivers aufwächst. Also die eben nicht mehr einfach nur alle weiß, blond, norddeutsch sind, sondern ihr lebt ja in einer Generation, wo, das erlebe ich jetzt auch bei den jungen Kolleginnen und Kollegen, wo plötzlich echte Diversität stattfindet in den Lebensformen, in den Herkunftsgeschichten. Und ich glaube, das ist schon auch mal anders nochmal als zu uns.
Ja klar, aber auf jeden Fall, ich merke es schon sehr, sehr stark. Trotzdem, ein gutes Beispiel war, als ich da unterwegs war mit den anderen jungen Menschen, man durfte so zwischen 18 und 27 sein und dann sind wir in Schulen gegangen und haben Aufklärungsworkshop über Sexualorientierung, geschlechtliche Vielfalt, natürlich alles streng zertifiziert etc. pp. Und da hatten wir auch eine mit dabei, die bei der Kirche engagiert war. Und die hatte uns erzählt, auch irgendwie im Jugendkirchenvorstand etwas. Und die hat erzählt, ja, wir haben da jetzt bei uns geschlechtsneutrale Toiletten bei der Kirche. Und wir alle, was? Und er so, ja, na klar, bei uns ist das alles gut, weil das sind unsere Werte, wir leben das. Und das war total schön zu sehen. So, und das war etwas, was mir wirklich Hoffnung gemacht hat.
Ich würde gerne nochmal nachhaken, ihr hattet beide das. Du hast gesagt, Sicherheit in Form von, man will sein Häuschen haben. Du hast das auch nochmal aufgegriffen, Petra, dass, ne, dass das interessant ist, das zu hören. Von der Jugend, die ja sonst eigentlich eher so anders tickte. Jetzt gab es neulich diese Umfragen, da wurde auch groß drüber berichtet, dass die noch jünger als du übrigens, Greta, also 14 bis 29, nee, 14 bis 29-Jährigen, da bist du ja eigentlich auch noch drin. Ja,
ja, ja. Ja.
Also auf jeden Fall, dass die relativ konservativ wählen. Ja. Da wäre demnach die AfD stärkste Partei, an zweiter Stelle CDU. Ja. Haben wir da einen Zusammenhang? Dieser Wunsch nach Sicherheit und konservativ wählen von so jungen, zum Teil Erstwählern?
Ich könnte jetzt fies sein und sagen, ja, manche versuchen, die komplexe Realität simpel zu machen. Und das ist natürlich verlockend. Vor allem, wenn dann simple Antworten präsentiert werden. Und das ist natürlich auch etwas, was alle politischen Parteien dann eben versuchen, so zu zeigen, ne, nur das braucht sich zu wählen, danach sind alle Probleme in Luft aufgelöst. Und das, was ich mir wünsche, auch von meiner eigenen Generation, ist kritischer zu hinterfragen, was das angeht. Und da merke ich tatsächlich, es wird immer gesagt, aber so viel kritisches Hinterfragen merke ich da an manchen Stellen nicht. Und schon diesen Wunsch einfach nach Orientierung und nach Zuversicht. Und das können manche besser geben als andere. Und dieses Konservative, diese konservativen Werte, man sagt ja immer so schön, ja, wir können nur das schützen, was uns erhält. Also wir müssen das schützen, was uns weiterhält. Also das Konservieren von beispielsweise, man kann auch sich so einen Traum erfüllen wie ein Haus. Die Frage ist nur, unter welchen Rahmenbedingungen kann er stattfinden? Und die unterschiedlichen Wege dahin, die zeigen ja alle unterschiedlich auf. Das ist ein bisschen komplex.
Ja, nein, aber das Konservative, ist das nicht auch eine Reaktion darauf, dass diejenigen, die jetzt heranwachsen, zum Beispiel die Reibungsverluste von Diversität auch in der eigenen Klasse mit Migration, mit Sprachkonflikten, auch mit der Tatsache, dass mittlerweile Weltkonflikte auf dem Schulhof ausgehandelt werden müssen, dass die merken, wie anstrengend und schwierig das geworden ist, diese Wirklichkeit zu leben, die in meiner Generation vielleicht gerne so abends beim Rotwein empfohlen wurde. Das heißt, die müssen das ja auch wirklich in ihrem Alltag permanent erleben und müssen eben damit leben, dass es Klassenkameradinnen gibt, die Putin-Fans sind. Mhm. Und dann haben sie zwei jüdische Kinder in der Klasse und dann noch Jugendliche, die eine Fluchtgeschichte aus Syrien, dem Libanon und der Palästina haben. Das heißt, die müssen permanent nicht nur ihre eigene Identität suchen, sondern auch in diesen schwierigen Konflikten Ort finden. Und dass man dann die Sehnsucht hat nach mehr Sicherheit, nach was Konservativen im Sinne von verlässlichem, orientierenden, was Halt gibt, das kann ich so gut verstehen. Die Frage ist nur, in welcher Weise man das, was Halt verspricht, dann auch gibt und inwieweit man dann nicht auch eine Bauernfängerei betreibt, in dem Sinne, dass man Leuten falsche Versprechungen macht. Also ne, die Welt super einfach macht, einfacher als sie ist.
Ja. Es ist total schwierig für dich natürlich, für eine ganze Generation zu sprechen, aber wenn das alles so ist, auch dieser Wandel immer bemerkbarer wird, die Gesellschaft ja schon im Rückblick immer liberaler wird und all diese kleinen Veränderungen und oder auch großen Veränderungen, die du gerade angesprochen hast, Petra, das ist unheimlich komplex. Wie informiert sich die Generation Z darüber? Wie setzt sie sich damit auseinander? Aktiver als vielleicht andere Generationen, nach vorne gehend, oder sind wir gerade in der Tat an so einem Kipppunkt, an dem das andere passiert, was du beschrieben hast, Petra? Dieses in Richtung Konservare, Bewahren und eher überfordert sein.
Also ich merke so beispielsweise, der Konsum von klassischen Medien hat extrem abgenommen. Kaum jemand informiert sich mehr über die Tageszeitung beispielsweise. Und das sieht man dann ja auch gerade. Das ist immer so ein doch noch deutlich beschleunigender Prozess. Dadurch, dass dann eben auch die Zeitungen weniger Leserschaft haben, haben sie auch weniger die Möglichkeit, mehr Journalistinnen einzustellen, um komplexere Sachverhalte zu recherchieren. Und das ist dann immer so ein ewiger Teufelskreis. Und ich merke schon sehr stark, es ist halt sehr viel Handykonsum. Und da wird eben auch alles überspitzt auf den Punkt gebracht. Und dadurch, ne, ich finde es ganz interessant, die Populismusforschung, was es da für verschiedene Theorien gibt und was für verschiedene Ansätze, aber es ist halt immer populistischer, immer extremer. Ja. Und das merkt man eben auch in genau diesen Gesprächen im Kontakt, und das macht mir ehrlicherweise große, große Sorgen.
Das meine ich eingangs mit, wir haben jetzt hier 40 Minuten Podcast lang in die Tiefe, so soziale Medien kann man schneller und leichter konsumieren. Sieht die Generation Z selber die sozialen Medien kritisch?
Nimm es teilweise wahr und teilweise nicht. Und was ich extrem spannend finde, ist, dass jetzt die noch ein paar Jahre jünger sind als ich, viele sich gar keine Smartphones mehr holen, sondern da komplett drauf verzichten, weil ihnen das einfach zu viel ist, weil sie das blöd finden. Weil sie sagen, so, das, was mir wichtig ist, jetzt mit meinen Freunden da irgendwie zu kommunizieren, da reicht mir doch einfach nur eine Mobilnummer und dann kann ich dir eine SMS schicken oder anrufen. Fertig ist. Das sind immer mehr tatsächlich. Das finde ich total interessant. Und das ist dann eher noch so ein paar Jahre über mir, die halt unglaublich viel Handy konsumieren. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass meine Eltern deutlich mehr am Handy sind als ich.
Ach, guck.
Die sind in 1000 Chatgruppen drin. Die sind auch unglaublich sozial aktiv. Und 1000 Chatgruppen drin. Immer ist hier was, da summt mal das Handy, da kommt was. Oder die berühmt-berüchtigten WhatsApp-Status-Gruppen. Das macht in meiner Generation niemand. Aber wenn man drauf guckt, zum Beispiel Schwiegermama und Co., die haben da 1000 Sachen drauf.
Das ist, finde ich, ein guter Kritikpunkt, weil man ja immer unterstellt, diese Generation, also eure Generation, hängt da am Handy. In Wahrheit, das weiß ich auch von meinem Sohn, der dann immer sagt, Mama, jetzt leg mal das Handy weg, ist die Medienkompetenz auf der Stelle, vielleicht größer. Andererseits sehe ich eben, dass Politik über TikTok in einer Weise verkürzt, dass man sich ja fragen muss, also was bedeutet das für deinen Beruf? Wie könnt ihr eigentlich die jetzt Erstwählenden überhaupt erreichen? Ja. Ihr müsstet da ja im Grunde mitmischen.
Ja.
Und gleichzeitig ist euer Berufsethos ja, dass es nur Grenzen der Vereinfachung geben kann.
Ja, genau das wirklich passiert ja. Also auch bei Instagram, dass es Formate gibt wie Bröckerhoffs Blick oder Bröckerhoffs Woche, das auch ganz gut läuft. Aber auch da ist ein Thema, immerhin auf 2 Minuten mit verschiedenen Aspekten und verschiedenen Argumenten aufbereitet, wirklich frisch. Ja, man kommt gut rein, man kann das ganz gut konsumieren, aber auch 2 Minuten so. Also dann da ist eine gewisse Grenze gesetzt und innerhalb dieses Rahmens wird versucht, so kontrovers und so qualitativ hochwertig wie möglich das zu machen. Insofern bin ich ein Fan von diesem Produkt, aber es ist genau dieser Versuch, da ranzukommen an dieses Nutzungsverhalten. Aber fand ich spannend, den Gedanken, dass du sagst, dass da vielleicht auch so ein Rollback stattfindet und das sich ein bisschen zurückkippt, weil die auch selber merken, boah, reicht irgendwann auch mal mit dieser dazu noch, mit dieser Überflutung, die dann ja auch stattfindet.
Übrigens auch mit dem Alkoholkonsum. Also was meiner Generation angeht, der Alkoholkonsum ist und so niedrig wie sonst nie, das gleiche mit dem Rauchen. Total spannend.
Diese Zahlen müsste man, ich habe mir die extra auch nochmal angeguckt, die sind interessant. Ne? Ihr trinkt weniger Alkohol, ihr raucht weniger, Freundschaft ist super wichtig. Ja. Und da würden wir natürlich auch immer sagen, wir haben einen ganzen Podcast Freundschaft gemacht, das ist uns total wichtig. Aber ich höre dann oft, naja, dann nehmt ihr euch doch mehr Zeit dafür. Mhm. Und das ist ein guter Einwand. Was mich immer noch interessiert ist, wie geht ihr denn auch auf aufgrund der Tatsache, dass ihr dann doch viele jedenfalls bei Insta seid oder bei TikTok mit Konkurrenz untereinander um. Also ich habe manchmal schon das Gefühl, ihr müsst schon sehr viel mehr performen immer.
Ja. Also ich sehe das da auch teilweise, was da alles gemacht wird, um eben diese Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und das ist schon teilweise echt kritisch. Aber das ist eben ein gewisser Teil an Menschen, die dann damit auch ihren Lebensunterhalt verdienen wollen, ne? Und da auch eben sehr tief reingehen und immer versuchen, realer zu sein und dabei aber überhaupt nicht mehr real sind, also überhaupt nicht mehr so einen Lebensbezug haben und teilweise versuchen, möglichst bodenständig dazu zu erscheinen, es aber überhaupt gar nicht sind. Und das tatsächlich ist nicht unbedingt gut und auch, glaube ich, nicht besonders gesund. Aber ganz ehrlich, man sagt jetzt auch zum Beispiel über Gen Z, ja, ihr habt, keine Ahnung, alle Essstörungen und was weiß ich was, wegen Social Media, dann überlege ich mir zum Beispiel jetzt die Generation noch ich und noch älter als ich, haben alle damals die üblichen Tabloid-Medien gehabt. Und wenn dann irgendwie eine gefotoshoppte Paris Hilton da steht, das hat genauso viel mit dem Kopf ausgemacht. Also auch das wiederum. Ich glaube, die Unterschiede sind da nicht so groß zwischen den Generationen.
Ich habe einen Unterschied gemerkt, das werde ich auch nie vergessen. Ich habe ja nach dem Studium volontiert beim Mitteldeutschen Rundfunk und da gibt es jedes Jahr so einen Volontariatsjahrgang, also wie eine Ausbildung. Und irgendwann hatten wir mal so ein Volo-Treffen und dann kam ein Volo-Jahrgang 10 Jahre unter uns. Und die sind da reingeschneit mit Selbstbewusstsein. Wir waren wirklich geplättet, dass wir dachten, boah, da ist eine Generation, die kann sich auch sehr gut schon verkaufen. Und das hat mich damals sehr beeindruckt, dass ich dachte, boah, die gehen aber wirklich nach vorne. Und die andere große, erste richtige Auseinandersetzung mit deiner Generation, glaube ich, für mich im Nachgang gespürt zu haben, als Fridays for Future richtig losging. Das ist jetzt auch schon wieder, was, 6 Jahre her, 7? Ich weiß es gar nicht.
Ja, müsste.
Mindestens, ja. Und ich stehe hier, die Demo geht hier am NDR vorbei. Die Kollegen, wir sagen, das gucken wir uns mal an. Wir gehen da mal hin. Wir gucken mal, wie die Jugend da vorbeigeht und diese Demo macht. Und dann marschieren die da lang und sagen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut. Das war so der Slogan. Ja. Und ich stehe da und kriegte so ein bisschen Tränen in die Augen, weil ich ein massiv schlechtes Gewissen hatte, weil ich dachte, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Ich habe konsumiert, ich habe, ach Gott, wo ich hingeflogen bin und was ich alles, also mein Lebenswandel, mein Lebenslauf, mein Lebensstandard wurde da ganz klar kritisiert und ich fühlte mich so ein bisschen, dass ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Wieso haben wir denn das nicht hinbekommen? Warum seid ihr diejenigen, die das blicken und wir haben das noch nicht geblickt? Das werde ich nie vergessen, dass ich da echt stand und dachte, boah, ich hatte ein schlechtes Gewissen.
Ja. Ich glaube tatsächlich, dass der eine relevante Punkt ist, es geht gar nicht um die Individuen, sondern meine Generation macht ganz viel Systemkritik. Mhm. Und wenn wir uns mal ganz faktisch anschauen, ich bin da auch damals mitgelaufen, wer uns die Zukunft klaut, soll jetzt mal so übertragen, dann sind das in der Regel nicht die einzelnen Leute, die mal in Urlaub fliegen.
Ja,
so,
ja.
Sondern eben genau das, dass diejenigen, also genau das hat sich auch noch mal jetzt in der Corona-Pandemie verschärft, dass einige wenige deutlich mehr Geld haben. Es gibt so viele Millionäre und Milliardäre wie nie zuvor. Und Mittelschicht ist komplett am Erodieren. Das ist ja eigentlich der Punkt, wo viele von uns gerne hinwollen mit ihrer Berufskarriere. Ne? Dieses Thema Haus auch schon wieder. Mhm. Wenn man sich jetzt überlegt, diese Mittelschicht, die wird immer kleiner und es wird immer schwieriger, dahin zu kommen, weil diese Pole gefühlt, aber auch jetzt in vielen Statistiken nachzulesen, immer heftiger werden. Und diejenigen, die am meisten Geld haben, die sind am meisten dafür verantwortlich, dass wir jetzt da in der Klimakrise stehen. Und dass diese Überlegung, das geht gar nicht gegen andere Generationen an sich, ihr seid alle schuld, sondern wir müssen jetzt überlegen, wie wir dieses System an sich verändern können, dass uns die Zukunft kaputt macht.
Ja, ich fühlte mich, also es war auch nicht so, dass ich dachte, boah, wie heftig, dass ihr mich persönlich attackiert. Mhm. Nee, sondern eher, dass ich das erste Mal das realisiert habe, was wir nicht gemacht haben, worüber wir uns keine Gedanken gemacht haben.
Aber in der Auseinandersetzung mit der Frage, wer hat wem die Zukunft geklaut, fand ich daran, also weniger das Motto, schwierig, im Gegenteil, denn in der Tat hast du ja recht, die Vorgängergenerationen müssen sich fragen, was haben wir unterlassen, obwohl wir alles schon wussten, also der Club of Rome hat in den 70er Jahren zum ersten Mal seine Sachen veröffentlicht, ich bin Generation, der Regenwald stirbt, es ist ja nicht so, dass wir diese Themen nicht gehabt hätten. Die Frage ist nur, was haben wir politisch für Konsequenzen daraus gezogen? Und gleichzeitig dann aber dieses Sicherheitsbedürfnis, dieses Bedürfnis nach einem Eigenheim, nach zwei Kindern und einem Gartenzaun, nach einem eigenen SUV, das muss man auch mal sagen, und nach einer Lebensform, die ich für mich selber zum Beispiel gar nicht mehr hätte haben wollen. Deswegen gibt es da ja auch so einen Moralparadox, würde ich jetzt mal sagen. Also eure Generation erlebe ich schon so, dass man konsequenter ist, wenn es um Ernährung geht, von mir aus auch nachhaltig in den Urlaub fahren, als die Generation, die sagt, alleine kann man sowieso nichts ändern, aber manchmal auch mit so einer Konnotation, die dann eben gar nichts mit Verantwortungsübernahme hat, sondern mit Beklagung. Also ne, wenn ihr nicht so, dann hätten wir jetzt das Problem nicht oder so. Und deswegen sind natürlich so politische Leute wie ihr diejenigen, die ja so strukturelle Fragen thematisieren. Aber wenn man das dann kleinrechnet auf so eine Art von Moralisierung, das erlebe ich übrigens auch bei der Arbeitszeitverkürzung, dann wird es natürlich schief. Denn in Wahrheit ist es ja so, dass wir alle uns wechselseitig die Zukunft geklaut haben. Und das erlebe ich jetzt bei der Generation meines Kindes, der ein Teenager ist, natürlich noch viel erheblicher. Ja. Da wird es aber anders kommuniziert. Da wird es eigentlich eher so kommuniziert, dass man sich ins Private zurückzieht, weil man den großen politischen Zukunftsversprechen einfach nicht mehr traut und auch nicht mehr den eurer Generation. Ja. Das ist das, was mich eher besorgt. Also die 15-, 16-, 17-Jährigen haben nicht den Eindruck, dass die 27-Jährigen sie mitziehen, sondern da entsteht jetzt schon wieder der nächste Generationenkonflikt. Ja. Anstatt, dass wir alle miteinander sagen, was wäre denn die Zukunftserzählung? Was wären die Taten, die wir gemeinsam jetzt anstehen zu tun hätten?
Ja.
Über alle politischen Lager hinweg.
Ja. Ich hätte eventuell einen Begriff, den ich gefunden habe in der Recherche, der das vielleicht beantwortet, die Frage, was wäre denn jetzt der eigentlich gemeinsame Nenner oder das Narrativ, dem man jetzt folgen könnte und wie fügen wir das alles zusammen? Weil hier sitzen jetzt ja drei Generationen am Tisch und da bin ich gestolpert über den Begriff, der, ich kannte ihn vorher nicht, Generativität. Generativität ist das Anliegen, für zukünftige Generationen sorgen zu wollen. Mhm. Und bezeichnet in der Psychologie die Fähigkeit, individuell bzw. kollektiv um das gegenseitige Angewiesensein. Du hast es vorhin so schön gesagt, eine Generation beruht irgendwie auf der anderen. Das hängt alles miteinander zusammen. Also darum zu wissen und das als kollektive Verantwortung aufzufassen und demnach auch zu handeln. Mhm. Daher rührte, glaube ich, auch mein schlechtes Gewissen mit Fridays for Future, weil wir sind jetzt auch bei den Demos dann mit meinen Kindern und dann fragten die mich, was war denn meine eigentlich erste Demo? Und da musste ich lange überlegen. Ich glaube, das habe ich an dieser Stelle schon mal gesagt und ich musste wirklich sagen, relativ baff, die Love Parade. In den 90ern, Friede, Freude, Eierkuchen, Ende der Geschichte.
Das ist für meine Generation,
gehen dann mal feiern.
Schon wieder anders, ja?
Ne?
Mhm.
Und deshalb interessiert mich auch diese Generation, eure Generation so sehr, weil ihr so ein bisschen in meinem Gefühl das aufholt, was wir hatten da einfach da irgendwie keinen Blick zu. Aber gut,
wir
zurück zu diesem Gedanken, aber dieser Gedanke der Generativität. Also es gibt auch dazu laufen Forschungen. Es gibt Studien mit so einem Fragenkatalog. Da wird innerhalb der verschiedenen Generationen das abgefragt, wie stark das ausgeprägt ist. Die sind relativ frisch, es gibt noch keine Ergebnisse wirklich, aber ich kann ja mal ein paar Fragen vorlesen, die da eruiert werden. Zum Beispiel, es war bzw. ist mir ein Anliegen, meinem Kind bzw. meinen Kindern bestimmte Werte weiterzugeben. So, ich glaube, da würden wir wahrscheinlich alle Haken, Haken, Haken machen. Dann, es ist mir ein Anliegen, umweltbewusst zu leben und mit Energien sparsam umzugehen. Wenn ich das antworte als vor 30-Jähriger, kann ich das nicht bejahen. Ich würde sagen, bei euch ist es so. Ich nehme an, bei der Generation Alpha, die danach kommt, sicherlich auch. Oder es war oder ist mir ein Anliegen, positive Veränderungen für nachfolgende Generationen in der Gesellschaft zu bewirken. Hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie die Antworten ausfallen, ehrlich gesagt. Ich fürchte nämlich, dass die Generation meiner Großeltern einen deutlich geringeren CO2-Abdruck hinterlassen haben auf dieser Welt, deutlich weniger Energie verbraucht haben,
auch noch dazu.
Als wir, die immer jünger werden und gleichzeitig den Eindruck haben, es muss alles sofort und jederzeit passieren. Deswegen kann man das nicht als Verfallsgeschichte erzählen. Mhm. Jedenfalls nicht nur, auch was die Werte angeht. Aber Arne, du hast jetzt ein altes biblisches Motiv ins Spiel gebracht. Das muss ich jetzt an dieser Stelle
so?
Mal
Wie
sagen.
Schön. Na,
naja, also in der ganzen Tradition dessen, was wir Altes Testament nennen, geht es immer um die Frage der Segen für die Kinder, die Kindeskinder und die nächsten Generationen. Deswegen werden auch immer diese ganzen Generationengeschichten erzählt. Da hat man eine Perspektive auf die Welt, die weit über die eigenen Enkelkinder hinausreicht. Und das als Horizontbestimmung für den Umgang mit den geistigen und materiellen Ressourcen finde ich immer noch eine unglaublich großartige Idee. Deswegen steckt da eben in der Tat die Zukunft. Mhm. Aber immer nur zu sagen, die Alten seien das Problem, stimmt einfach, glaube ich, von den Daten nicht mehr so richtig. Sondern das wird man sicher für unsere beiden Generationen sagen müssen, dass wir verschwenderisch mit allem Möglichen gelebt haben und vielleicht deutlich knapper mit ethischen Gütern umgegangen sind, als wir eigentlich hätten machen sollen. Und eure Generation bringt das jetzt ins Spiel. Ich erlebe aber, das Verhältnis zwischen eurer Generation und jetzt den euren Urgroßeltern wäre, glaube ich, in vielerlei Hinsicht eins, was interessant würde.
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Oder beispielsweise, woran ich neulich gedacht hatte, ist genau diese 68er-Generation, hat ja immer dieses Bedürfnis nach mehr Kommunikation, mehr Miteinander. Wenn man überlegt, diese Generation hat am Ende auch unter anderem das iPhone letzten Endes herausgebracht und viele andere Dinge, die jetzt dafür sorgen, dass wir mehr miteinander kommunizieren können. Und jetzt meine und die nachfolgende Generation, die geht dann in Richtung künstliche Intelligenz, die muss was Gutes draus machen, aber auch wieder genau diese Frage, die nächste Revolution. Was ist das Bedürfnis dieser Generation, was wir sie den anderen mitgeben? Mhm. Wenn wir das nutzen, wenn wir das aufgreifen, was Gutes draus machen, dann kann das eine wunderschöne Sache werden.
Hast du da eine Antwort schon drauf? Was ist das Bedürfnis dieser Generation im Zusammenhang mit dieser neuen technologischen Revolution, die da eventuell stattfindet?
Ich glaube, die Bedürfnisse von uns Menschen sind alle relativ ähnlich. Mhm. So. Aber wenn man sich jetzt anschaut, gespiegelt mit dem, was die Realität ist, die uns umgibt, dann ist es vor allem jetzt in dieser Zeit von wachsenden Unsicherheiten und immer mehr Krisen, immer mehr Fragen, okay, wie geht's weiter? Mhm. Ist da schon dieses Bedürfnis nach Sicherheit, aber auch nach einem guten System?
Auf jeden Fall habt ihr uns voraus eine digitale Intuition, denke ich mal. Weshalb man ja vielleicht auch, wenn man positiv das mal sehen will oder versuchen möchte, in Richtung Ende dieses Podcasts, dass man sagt, vielleicht, wenn jetzt eure Generation irgendwann mal ernst genommen wird und nicht immer irgendwie alte Männer hauptsächlich darüber scherzhaft machen, über die, warte mal, ich habe das noch mitgebracht, was war denn neulich? Lanz und Precht haben so wunderschön über die Hafermilchgesellschaft und von einer Guavensafttruppe wird da gesprochen, ja. Marke idealistische Weltverbesserer. Also wenn das mal aufhört und man das mal ernst nimmt, die Generation Z, dann, wie du es vorhin auch schon mal gesagt hast, könnten wir ja alle profitieren. Und das, was du eben nochmal deinen biblischen Gedanken gesagt hast, dazu passt dieses Zitat, dass eine Generation der Humus für die nächste ist. Und da kommen wir wieder auch in dieses Generativität, dass man alles miteinander denkt. Also wie zum Ende hin jetzt noch die Frage, wie kriegen wir es denn hin, dass wir mal mit diesen Zuspitzungen aufhören, mit diesen ganzen Konflikterzählungen und dass wir das alle gemeinsam angehen. Indem man so einen Podcast macht?
Jedenfalls ist es ganz schlicht, man sollte nicht übereinander, sondern miteinander reden. Und dann kann man ja auch seine eigenen Harmoniebedürfnisse mal hinten anstellen und überlegen, wie seht ihr uns denn? Und dann kann man sich das wechselseitig auch zumuten. Das muss man ja nicht verletzend machen, sondern wie würdet ihr das anders machen? Denn ich finde, das Schöne ist doch das, was alle Generationen eigentlich eint, die Intuition, dass die Dinge nicht so bleiben müssen, wie sie sind. Und je älter man wird, desto desillusionierter ist man da vielleicht. Deswegen braucht man ja auch die nächste Generation, die einen daran zwischendurch erinnert, dass die Dinge auch anders sein können.
Aber Kirche und Politik sind beides Bereiche, eben wo Menschen zusammengebracht werden.
Das stimmt.
Für verschiedene Generationen. Also eigentlich sind es genau diese Orte, wo Menschen zusammengebracht werden, wo sie diskutieren. Allerdings schwinden diese Räume. Und ich glaube, das muss auch ganz offen und kritisch angemerkt werden. Es gibt diese Räume schwinden, wo man sich begegnet. Und das war auch tatsächlich eine der ersten Dinge, die ich dann damals gemacht hatte bei mir, im Stadtteil zu schauen, wie kann man diese Räume wieder schaffen? Wie kann man miteinander ins Gespräch kommen? Wie kann man Dinge finden, die generationenübergreifend begeistern? Und das ist, glaube ich, so die große Aufgabe, die sich jetzt stellt, abseits des Digitalen. Wie schaffen wir es, miteinander zu reden? Wie schaffen wir es, neue, heranwachsende Menschen wieder dabei zu haben und dieses ein großes Ganzes daraus zu schaffen? Und ich glaube, das ist die Kraft, die wir jetzt brauchen, damit es dann auch wirklich besser wird. Und dafür, so wenig wie wir sind als Gen Z, wir sind einfach nicht so viele. weil auch nicht so viele von uns geboren wurden, weil nicht so viele das Bedürfnis hatten, Kinder zu kriegen. Aber wenn wir eben gemeinsam mit anderen zusammen es schaffen können, da was draus, Gutes draus zu drehen aus der Zukunft, dann bin ich da auch ehrlicherweise zuversichtlich.
Das wollte ich noch fragen, also wirklich zuversichtlich. Es ist nicht so wie so eine Riesenlast, die ihr auf euren Schultern spürt und denkt, boah, und jetzt werden wir auch noch beschimpft von allen Seiten. Wie soll das gehen?
Ja, manchmal würde ich mir schon wünschen, mich dann einfach zurückziehen zu können. Und da frage ich natürlich auch, okay, kann ich jetzt wirklich was bewirken? Bewirke ich gerade was Gutes? Doch, sage ich ja. Mhm. Man hat natürlich schon der Wunsch da zu sagen, okay, ich will da ehrlicherweise einfach nur noch meine Ruhe haben. Und ich verstehe auch diejenigen, die das so sagen. Ich kann es mir persönlich nicht leisten, so, weil sonst wird mein Leben auch in der Konstellation, wie ich es führe, auch gerne mal hinterfragt. Oder die Rechte, die ich habe oder noch nicht habe, auch als Frau, die mit einer Frau zusammen ist, die sind noch nicht vollständig und es ist noch nicht gut. Beispielsweise, wenn ich Kinder haben wollen würde. Momentan ist das ein Riesenthema. Es ist ein Riesending und ich frage mich, warum. Das sind genau solche Fragen. Ich kann es mir ehrlicherweise nicht wirklich leisten, derzeit unpolitisch zu sein, aber natürlich ist ab und zu schon der Wunsch da, zurückzuziehen, aber die Zuversicht ist da.
Mhm. Ja, also aus meiner Warte noch vielleicht Generation Y. Lange, ich hatte es ja eben schon häufiger gesagt, lange irgendwie wenig Gedanken gemacht. Mittlerweile merke ich einfach schon, da kommt was nach. Und da die übliche Skepsis so, das ist wahrscheinlich immer so, dass man auch die Jugend, wie machen die das und dieses ganze Social Media und so weiter und so fort. Aber da ich könnte auch an meinem Perspektive noch mehr arbeiten und sagen, na Moment mal, hingucken, zuhören und gemeinsam überlegen. Ich fand nämlich den Gedanken vorhin wirklich auch spektakulär, dass durch eure Marktmacht, so hast du es vorhin genannt, dass ihr die Arbeitsbedingungen für alle verbessern könntet. Ja, also insgesamt hast du ja auch häufig diesen Konflikt, dass noch viele alte Boomer in das System Autorität machen und ihr seid eher so diejenigen, weil auch eine enge Beziehung zu den Eltern da ist, so ein bisschen behüteter geworden, dass man auch mehr Coaching erwartet, mehr Führung, also mehr menschlich auch so eine Zusammenarbeit. Das ist, glaube ich, auch so der typische Konflikt, der dann zwischen Boomern und Generation Z stattfindet. Mhm. Aber zurück nochmal zu meiner Perspektive, mehr zuhören und darauf zugehen. Was würdest du sagen aus Generation X Sicht, Petra?
Also immer, wenn ich sowas wie Impulse der Empörung und der Irritation verspüre, versuche ich mir jetzt die Frage zu stellen, warum ist das so? Und was sind das für Ressourcen, die eure Generation in mir wachruft, die ich längst verschüttet habe? Und das hat mir sehr geholfen, auch im Miteinander, abgesehen davon, dass das Schöne am Menschbleiben ja immer ist, dass es dafür ein Vor- und Zunamen gibt und ein Gesicht und eine eigene Geschichte. Deswegen miteinander ins Gespräch kommen oder im Gespräch bleiben, auch wenn es manchmal anstrengend ist, zwischendurch mal ausschlafen und dann wieder loslegen und dann gemeinsam, denn darauf sind wir ja angewiesen, als Generation Generativität im Alltag umsetzen.
Vielleicht ein Gedanke noch, der mir spontan kommt. Wir sitzen hier XYZ, klingt so wie das Ende, aber die neue ist die Generation Alpha. Es fängt wieder an mit Alpha. Und vielleicht, ja, kriegen wir es alle gemeinsam hin.
Wir haben keine andere Wahl.
Ich glaube, ne? Da sie biblisch gesprochen, darauf liegt Segen, auf dieser Haltung.
Auf dieser Haltung. Ja. Ja, dann hören wir damit auf heute. Ja. Oder?
Klingt gut.
Greta, guck mal, so schnell gehen 45 Minuten um. Hast du noch irgendwas ganz Wichtiges, was du noch...
Ich finde, das war gerade ein sehr, sehr schöner Abschluss, genau damit.
Okay. Und wir sind noch auf Ihre Antworten natürlich gespannt. Sie können uns wie immer schreiben, eine E-Mail sehr gerne, bleibmensch@ndr.de, falls Sie auch noch einen interessanten Gedanken haben, den wir vergessen haben. Diese Folge können Sie natürlich auch nochmal nachhören in der ARD Audiothek. Das würde uns sehr freuen. Und da gibt's dann auch, wo wir bei diesem Thema sind, den ARD Podcast Opa, lass reden. Da spricht der Host Marco mit seinem Opa Jo, der seinem Enkel aus der Vergangenheit erzählt, beispielsweise wie er den Krieg erlebt hat und wie er als junger Mann aus der DDR geflüchtet ist. Opa, lass reden, ebenfalls zu hören in der ARD Audiothek. Dankeschön, Greta.
Danke für die Einladung, war sehr, sehr schön. Dank.
Und Petra, wir sehen uns das nächste Mal wieder.
Wir sehen uns das nächste Mal und ich freue mich schon wieder drauf.
Und bis dahin, Ihnen alles, alles Gute.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.